Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute zu Gast Henrik Sander. Er ist Gründer und CEO von Neotaste. Kennt ihr wahrscheinlich schon, denn Henrik war erst vor ungefähr 7 Monaten hier zu Gast. Damals haben wir über die Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 5,9 Millionen Euro gesprochen. Und da gab es jetzt, heute verkündet, einen Nachschlag. Und zwar wurde die Runde erhöht auf satte 21 Millionen Euro. Also ja, im Prinzip 2,5-fache Aufstockung. Wie es dazu kam, was die Hintergründe dafür sind und wie man mit so einer Idee, also einer im erweiterten Sinne Restaurant, Discovery-App überhaupt erfolgreich sein kann oder so erfolgreich sein kann, das hört ihr jetzt, wie gesagt, von Henrik Sander, dem Gründer und CEO von Neotaste. Viel Spaß!
Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern.
Interview. Henrik, freut mich. Hi.
Ja, freut mich, wieder hier zu sein.
Toll, ja, schon wieder hier, ne, muss man sagen. Noch gar nicht so lange her.
Nee, ich glaube irgendwie 6 Monate oder so, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Aber wie gesagt, freut mich, wieder da zu sein.
Und jetzt, der Grund ist ja ein schöner. Ihr habt heute eure, ich weiß gar nicht, ist es eine neue Runde? Nee, eigentlich ist es eine Extension, ne? Habe ich richtig verstanden?
Genau, also wir haben es jetzt als Series A Extension gelabelt. Genau, ist ja, glaube ich, immer so die Frage der Definition. Aber genau, sehen uns da immer noch in der Phase der Series A. Genau, ging jetzt in den letzten 6 Monaten ganz gut voran. Aber ich würde sagen, wir sind immer noch in der Phase, ja, jetzt einfach zu skalieren. Von daher, genau, es ist eine Series A Extension.
Genau, und muss uns mal vielleicht mal kurz abholen, sind ja schon beeindruckende Eckdaten.
Ja, kann man schon so sagen, genau. Also wir haben jetzt nochmal eine Runde geraced, ein bisschen mehr als 15 Millionen jetzt nochmal dazu bekommen. Also jetzt insgesamt knapp 21 Millionen Series A Funding bekommen über die letzten 6 Monate, also mit der Runde, die BPI angeführt hat, vor jetzt 6 Monaten ein bisschen mehr jetzt gerade. Und genau, haben jetzt Series A Extension, die von Early Bird angeführt wird, aber wo auch BPI wieder mitgegangen ist, was uns auch sehr freut. Wir haben da, glaube ich, ja, das Vertrauen, was da vor etwas mehr als einem halben Jahr in uns gesteckt wurde, glaube ich, sehr gut erfüllen können. Und daher freut es uns, genau, jetzt einfach noch ein bisschen schneller unterwegs sein zu können.
BPI, für die, die es nicht kennen, in der Kurzform, Burda Principal Investment, ne?
Genau.
Ja. Sag mal ganz kurz, also 21 Millionen Series A Funding, hast du gerade gesagt, habt ihr euch da vorher verkalkuliert? Also warum kommt jetzt ein halbes Jahr später jetzt diese Extension, die eigentlich fast 3-mal so groß ist wie die oder 2,5-mal so groß ist wie die ursprüngliche Finanzierung?
Ja, also verkalkuliert nicht. Das ist eigentlich genau in unserem Planning mit drin gewesen. Also ich würde sagen, es war eher so, dass wir nicht geplant haben, jetzt schon eine neue Finanzierungsrunde zu machen. Es war eher für ein bisschen später geplant. Mhm. Aber ich glaube, gute Möglichkeiten, gute Opportunitäten, die sollte man immer wahrnehmen. Und wenn da was um die Ecke kommt, sollte man als Unternehmer, ich glaube, sich das immer angucken. Für uns hat das sehr, sehr gut gepasst, was wir da als Angebot bekommen haben. Und dann haben wir gesagt, so, warum jetzt mit dem, was auch jetzt irgendwie in den letzten 6 Monaten schon passiert ist, nicht noch ein bisschen schneller loslaufen und halt auch die Flexibilität haben, einfach jetzt schon noch langfristiger zu planen und vielleicht auch ein paar Entscheidungen jetzt schon treffen zu können, die man sonst erst in einem halben Jahr vielleicht hätte treffen können, jetzt auch nochmal richtig gute Leute dazu zu nehmen für bestimmte Bereiche und da einfach schon ein bisschen langfristiger zu planen. Das hat uns nachher überzeugt, ja.
Sag mal ganz kurz, wie läuft sowas ab? Also Early Bird jetzt dazugekommen, du sagst gerade, wenn da was um die Ecke kommt, dann guckt man sich das an. Wenn das Angebot stimmt, dann sollte man zuschlagen. Wer hat da jetzt wen kontaktiert und wie läuft so ein Gespräch ab, wenn ihr eigentlich nicht im Fundraising wart?
Genau, also man ist ja natürlich als Gründer auch immer mal wieder mit Funds im Austausch und genau, dann gab es da einen proaktiven Vorstoß und dann hat man sich mal zusammengesetzt und schon gesagt habe, ich glaube, wenn da dann die Parameter passen und das, das Sinn macht, dann sollte man sich sowas mal überlegen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es sowas dieses Jahr wahrscheinlich vermehrt geben wird, weil da sind Startups draußen, die, glaube ich, ganz gut unterwegs sind. Und die werden dadurch, dass jetzt in den letzten Jahr oder auch in den letzten 1,5 Jahren nicht so viel finanziert wurde, ja, gerade in der Stage, in die wir jetzt kommen, wahrscheinlich eher ein bisschen weniger. Und ich glaube schon, dass es da auch dann wieder einen Wettkampf gibt, um in diese Deals dann reinzukommen. Und glaube, da auch mal frühzeitig anzuklopfen, wahrscheinlich gar nicht so eine verkehrte Taktik.
Das heißt, wenn ich dir richtig zuhöre, das Funding Environment dreht sich gerade wieder ein bisschen zugunsten der Startups?
Ich weiß nicht, ob allgemein, also so im ganz Großen und Ganzen, aber so was ich da draußen höre, gibt es auf jeden Fall ein paar gute Deals, in die auch mehrere Leute rein wollen.
Erzähl gerne mehr.
den Gossip der Startup-Welt.
Ja. Ja, Torstraßen-Gossip, ja.
Genau, ich glaube, es gibt halt immer Sachen, die draußen gut funktionieren. So, und war, glaube ich, schon immer so. Und das wird, glaube ich, auch immer so sein. Und ich glaube, nur weil allgemein das Funding-Environment gerade nicht das Positivste, sondern jetzt über das letzte Jahr nicht das Positivste war, glaube ich, gibt es immer gut laufende Sachen da draußen. So, und darum wird es immer ein Wettbewerb geben. Genau, und da ist es wahrscheinlich auch nicht abwegig, dann sich dem sozusagen frühzeitig anzunehmen und da vielleicht auch mal eine Opportunität sich selber zu schaffen als Fonds.
Und du hast gerade gesagt, wenn die Parameter stimmen, auf welche Parameter wurden bei euch genau geguckt? Also was waren so die wichtigsten, die ausschlaggebenden Kriterien?
Ja, also das Wichtigste ist natürlich, wo können wir jetzt damit hinkommen? Also was ermöglicht uns das eigentlich? Und dann ist es natürlich sehr vielfältig. Also so, ne, wer ist der Partner? So, und ich glaube, mit Early Bird haben wir da jetzt einen der besten Funds auf europäischer Ebene da für uns gewinnen können, die auch schon gerade in die Stage, in die wir jetzt kommen, schon einiges gesehen haben und uns auch sicherlich da gut weiterhelfen können. Und dann ist es natürlich auch so, wie viel Kapital können wir eigentlich gerade aufnehmen, natürlich auch zu welchem Preis und was ermöglicht uns das eigentlich gerade. Und das ist genau das, was ich am Anfang schon gesagt hatte. Uns ermöglicht das einfach gerade nochmal schneller loszulaufen. So, und ich glaube, wir haben in den letzten 6 Monaten sehr gut zeigen können, dass wir ja einfach diesen Speed schon erhöhen konnten und das quasi mit der gleichen Effizienz. So, und jetzt zu sagen, okay, das haben wir irgendwie gemeistert, diese Challenge haben wir irgendwie gemeistert, so, warum das jetzt nicht nochmal ein bisschen schneller machen und dann gleichzeitig uns noch ein bisschen langfristiger auszurichten, gerade Richtung Hiring, jetzt auch wirklich nochmal ein paar Leute dazu nehmen zu können, die wir vielleicht auch schon so vor 2-3 Monaten irgendwie auf der Liste hatten, wo wir gesagt haben, okay, das jetzt aber schon langfristig planen zu können, sowas wie jetzt ein Produktteam noch langfristiger aufzubauen, mit ja wirklich dann auch ein paar führenden Köpfen, das hat uns natürlich auch nochmal in die Karten gespielt, wo wir gesagt haben, okay, das macht gerade Sinn. Und dann war es ein Zusammenspiel auch all diesen Parametern, wo wir gesagt haben, das macht sehr viel Sinn für uns und für die Company allgemein. Genau, und dann haben wir gesagt, lass uns das machen.
Wenn du jetzt so die Traction vom letzten halben Jahr dir anguckst, da wir gesprochen haben, oder letzten 8 Monate oder so, was sind so die wichtigsten Punkte, die passiert sind bei euch?
Ja, ich glaube, was uns jetzt schon auch in die Karten gespielt hat, ist der Speed, mit dem wir unterwegs sind. Beziehungsweise, ich habe mir tatsächlich auch nochmal unseren letzten Podcast angehört und habe da nochmal reingehört, was ich denn da eigentlich so erzählt habe. Ich glaube, was auch jetzt da draußen einigen imponiert hat, ist, dass wir halt eigentlich genau das erfüllt haben, was wir jetzt vor 6 Monaten gesagt haben, was wir vor einem Jahr erzählt haben, dass wir die Ziele erfüllt haben, teilweise übererfüllt haben, einerseits in der Hinsicht, dass wir jetzt in wirklich viele Städte sehr schnell gekommen sind, dass wir internationalisiert haben, mit Amsterdam jetzt unsere internationale Stadt vor 3 Wochen gelauncht haben, da jetzt auch weiter unterwegs sind. Genau, und ich glaube dann auch allgemein so Richtung User Love, immer mehr Anerkennung bekommen, auch Retention sich sehr gut entwickelt. Genau, ich glaube, das sind so die Sachen Richtung Traction, was, glaube ich, einigen da draußen imponiert hat, ja.
In der Phase, in der ihr jetzt seid, weil du jetzt gerade von User Love und den vielen Städten sprichst, also vielleicht nochmal kurz das Modell für die erste Folge nicht gehört haben, die euch noch nicht kennen. Habt auf der einen Seite, ihr seid ja quasi eine Art Marktplatz, ne? Auf der einen Seite habt ihr quasi die ganzen Restaurants und versucht denen die Möglichkeit zu geben, attraktiv zu werden für Gäste, die sie idealerweise, glaube ich, noch nicht kennen, ne? So quasi als Marketing-Tool dann irgendwie mit so 2-für-1-Deals oder irgendwelchen Discount-Aktionen da in die Kundengewinnung zu gehen. Kann das dauerhaft funktionieren? Weil das ist ja natürlich schon ein Modell, wo man sich fragt, ein Uber Eats, ein Volt und sowas haben das ja auch irgendwie mit drin, ne? Also warum ist das eine Standalone-App? Das ist nicht zum ersten Mal wahrscheinlich die Frage, ne?
Ja, genau. Und die haben wir tatsächlich letztes Mal auch schon kurz angerissen. Und das ist halt, wie wir gerade in den Markt gehen. Und trotzdem, auch da sehe ich, auch jetzt, wenn wir jetzt irgendwie mit einem Volt oder einem Uber Eats das irgendwie die Frage stellen, so warum machen die das nicht einfach und ist es nicht einfach nur ein Feature? Das habe ich tatsächlich beim letzten Mal auch gesagt. So, es ist, glaube ich, wirklich immer eine Frage, wie man in den Markt geht und wie man das Ganze auch umsetzt. Und ich glaube, wir haben sehr gut jedes Detail genau richtig umgesetzt, dass es wirklich eine Win-Win-Situation für beide Seiten ist. Also ich glaube, das machen wir auch besser als viele andere da draußen, dass wir wirklich gucken, dass wir beide Seiten sehr großen Value schaffen. Und dann ist es auch so, und das ist auch was, warum wir jetzt die Runde gemacht haben und auch ein bisschen vorgezogen haben. Die Vision hinter dem, wo wir eigentlich hinwollen, ist auch noch ein bisschen größer und soll auch noch ein bisschen darüber hinausgehen, dass man Restaurants mit Deals entdecken kann. Also ich hatte da letztes Mal auch schon so drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, wir wollen eigentlich der Player werden für die digitale Interaktion zwischen Restaurants und Nutzern. Und das vielleicht auch, wenn man nicht mit einem Deal in ein Restaurant geht. Genau, von daher, das ist auch das, was wir ab jetzt angehen wollen, ab jetzt dann auch mit den Ressourcen angehen können. Und da freuen wir uns schon drauf.
Heißt aber, also du hast jetzt gerade von Amsterdam gesprochen, jetzt wird erstmal weiter expandiert und parallel kommen jetzt quasi neue Features, wie jetzt zum Beispiel, das klingt so ein bisschen nach Payment, könnte so ein Thema sein, Reservierungsoptionen, solche, also mal so rund um die Infrastruktur von Restaurants.
Das hast du sehr gut erkannt. Ja. Aber genau. Also, also Expansion steht definitiv oben bei uns auf der Roadmap, weil was wir sehen, sagen wir mal, selbst wenn wir jetzt das, was wir jetzt gerade machen, einfach nur in ganz viele weitere Städte, in weitere Länder bringen, dann kann das eine sehr, sehr attraktive Company werden, die man da baut. Aber natürlich haben wir uns auch schon über das letzte Jahr links und rechts immer mal umgeguckt und genau, haben da sozusagen auch was in der Schublade, wie wir die Company eigentlich auch schon jetzt über das letzte Jahr ausrichten, dass wir ja das einfach auf dem Schirm haben. Und genau, wie gesagt, jetzt die Ressourcen, dass man sagt, so, warum nicht den Leuten, also einerseits den Usern da draußen, noch mehr Painpoints lösen, wie zum Beispiel eine digitale Tischreservierung. Es gibt da draußen einfach keine Plattform, die das sehr flächenabdeckend, würde ich mal sagen, schon erfüllt. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, einen Open Table ist der Marktführer, was das Ganze angeht. Und so, wir hatten damals schon 10-mal so viele aktive Nutzer in Deutschland wie Open Table und mittlerweile noch mehr. Also wir haben da einfach dieses Henne-Ei-Problem wir haben viele Restaurants auf der Plattform, wir haben viele Nutzer auf der Plattform, jetzt schon besser gelöst, was uns natürlich enorme Möglichkeiten jetzt auftut. Genau, und da gehen wir jetzt dieses Jahr ran.
Open Table lebt, glaube ich, größtenteils davon, dass sie sehr eng integriert sind in die Webseiten vor allem von den und dadurch wahrscheinlich auch Reservierungssysteme von den Restaurants, ne?
Genau. Also das haben die einmal vor 20 Jahren gut gelöst, aber auch mit einer, ich würde sagen, nicht mehr so attraktiven Lösung in Richtung Convenience für den Nutzer. Also es ist einfach eine Company, die wurde im Web-Age gebaut. Es ist halt, ja, mittlerweile würde ich sagen, auch ein Schiff, was man erstmal navigieren und bewegen muss. Und ich glaube, da haben wir noch einen anderen Ansatz. Genau. Und mal gucken, was wir da noch so möglich machen können.
Diese Akquisition von Discoid durch Luca, wie guckst du da drauf?
Ja, also wie gucke ich allgemein auf den ganzen Markt? So, es gibt super viele Player da draußen. Das ist einfach so. Und super viele Player, die sich auch dann auf kleine Features sozusagen spezialisieren oder auf kleine Bereiche spezialisieren, sagen wir mal so. Und dann gibt es, glaube ich, ein paar größere da draußen, die auch teilweise einen Plattformansatz wählen. Ist für mich noch so die Frage, inwieweit wer den Plattformansatz wählt. Und genau, da wird es sicherlich auch noch weitere Akquisitionen in den nächsten Jahren geben. Mhm. Genau, und dann mal gucken, wer sich nachher durchsetzt. Und ich glaube, nachher durchsetzen wird sich halt der es am einfachsten und am meisten convenient für den Nutzer macht, weil der Nutzer entscheidet nachher, was er benutzt. Und umso mehr Nutzer eine Plattform nutzen, umso attraktiver ist es auch für Restaurants, dort teilzunehmen. Und genau, das wird sich irgendwann entscheiden, wer dieser Player ist.
Neben Open Table gab es ja auch Quandu, ne? Die wurden ja richtig erfolgreich verkauft, glaube ich, nach Japan, ne?
Genau, die wurden vor ein paar Jahren verkauft. Die sind auch schon, ja, ich glaube, es ist schon ein paar Jahre her, dass sie gegründet wurden. Kann man, glaube ich mal, ja, so ein bisschen bei sowas wie Similar Web oder Data AI gucken, wie relevant die im Markt sind.
Wollte ich dich gerade fragen, also weil du jetzt eben nur Open Table genannt hast, Quandu nehme ich gar nicht mehr wahr, ne?
Genau, also so von den Daten, die wir sehen, scheint da nicht so viel Traction auf der Plattform zu sein. Genau, das ist das, was ich von außen sehen kann.
Aber trotzdem, ich habe dich ja neulich in eurem neuen Büro besuchen dürfen. Da habt ihr ja eure Opening Party gefeiert.
Ja.
Und interessanterweise, der Daniel Glasner, also einer der Gründer Cherry Ventures, aber dann eben einer der Gründer von Quandu, der war ja früher Vice President von Groupon. Und ihr seid jetzt im Daily Deal Büro im ehemaligen. Mhm. Ist das irgendwie so der rote Faden hinterher? Also ist das Modell dann sehr nah eigentlich an diesen ganzen Daily Deal Geschichten?
Nee, das würde ich nicht sagen. Es ist, glaube ich, ein Door-Opener für uns. Also so, also die Deal-Komponente auch. Da würde ich nämlich auch nochmal krass unterscheiden, also auch zu Daily Deal Groupon damals. Die haben es nämlich zum Beispiel also meiner Meinung nach, nicht geschafft, Wert auf beiden Seiten zu schaffen. Sie haben halt sie haben sehr, sehr gute Deals für die Nutzer ausgehandelt. Das aber auf Kosten der Partner, wodurch halt die Retention der Partner ja so mittelmäßig war, wodurch halt meiner Meinung nach kein langfristiger Erfolg möglich ist. Ich glaube, wenn du als Plattform erfolgreich sein willst, dann musst du einen krassen Wert für beide Seiten schaffen können. Sowas wie es einen Amazon schafft, indem sie halt wirklich alle Eyeballs bündeln auf einer Plattform, was natürlich sehr interessant ist für die verkaufen auf der Plattform und dann halt einen super convenient Experience zu schaffen für den User. So, das ist halt Value auf beiden Seiten. Genau. Und das versuchen wir auch zu schaffen.
Aber es ist ja, also der Vergleich mit Amazon, der hinkt ja ein bisschen dahingehend, dass, also die User zu bündeln, verstehe ich, aber zeitgleich, Amazon geht ja jetzt nicht hin und sagt, wir locken die Nutzer an mit irgendwelchen Deal-Aktionen und zeitgleich muss der Nutzer dafür zahlen, um überhaupt die Plattform zu betreten.
Ja, das Geschäftsmodell ist da sicherlich noch ein bisschen anders.
Noch? Aha, okay,
aber spannend. Aber ich glaube, man braucht ja immer einen Hack, um irgendwie eine Plattform oder einen Marktplatz zu schaffen. So. Ja. Genau, ich glaube, das, was jede Plattform ja schaffen muss, ist, dass sie das Henne-Ei-Problem lösen und dafür brauchst du halt irgendwie einen bestimmten Hack. So. Und was wir halt machen können, was viele Plattformen da draußen nicht machen können, ist halt genau so ein bisschen over the top gehen und zu sagen, quasi so eine Punchline zu haben und zu sagen, ey, ne, lad dir unsere App runter und du kannst zum Beispiel in Berlin über 500 Restaurants entdecken und du bekommst jedes Mal noch einen Burger for free, eine Pizza for free, ein Hauptgericht for free, dadurch, dass du sie das erste Mal besuchst. Genau, das ist was, womit wir die Leute gut, glaube ich, gut auf unsere Plattform locken können. So, und dann müssen wir halt mit dem Angebot überzeugen. Genau, und das meine ich halt mit Hack, um dieses Henne-Ei-Problem erstmal überhaupt lösen zu können.
Aber ist dann der, sag mal, die zugrunde liegende These, ist die dann sogar, dass man sagt, man lässt den Nutzer für etwas zahlen, damit der Nutzer dem Ganzen einen ernsthaften Wert gibt, damit er dann anfängt, das öfters zu nutzen?
Ich sag mal so, das können wir in unseren Zahlen ganz gut sehen, dass das funktioniert.
Das ist ja
ich glaube, es ist auch wirklich so. Also ich glaube, wenn man es schafft, einen guten Wert zu kreieren, dann sind Leute auch da draußen bereit, dafür Geld zu bezahlen. Und wenn Leute bereit sind, dafür Geld zu bezahlen, dann wollen sie es auch nutzen. Ich finde es auch immer interessant, wenn man einen Preis auf Sachen draufschreibt und sie dann zum Beispiel auch for free rausgibt, wie viel mehr Wert das dann für einen Nutzer darstellt, als wenn man Sachen einfach nur for free rausgibt. Das ist schon eine interessante Psychologie der Menschen.
Und ja, ist total interessant. Und diese Psychologie, wie hat die bei euch Einzug gehalten? Woher kam diese Idee oder die Überzeugung?
Ja, woher kam die Idee? Also,
das klingt ein bisschen verrückt, ne, wenn ich das ganz ehrlich sagen darf. Also, dass man einfach sagt, man schreibt einen Preis drauf, lässt Nutzer sogar noch dafür bezahlen, wenn du eigentlich gerade sagst, es wäre vielleicht, und ich habe das gerade rausgehört, langfristig gar nicht notwendig, ne? Einfach quasi, damit man am Anfang eine hohe Nutzerbindung hat.
Genau, wo kommt die Idee her? Also ich glaube, wir wussten von Anfang an, wir brauchen irgendwie eine Möglichkeit, um die Eintrittsbarriere für die Gastronomen so gering wie möglich zu halten, weil wir so und auch durch die Monetarisierung der Nutzerseite zeigen konnten, okay, wir sind die Einzigen da draußen in dem Markt, die anders in diesen Markt gehen als alle anderen da draußen. Du hast ja einen Groupon, Daily Deal und so weiter genannt. Da ist es ja für die Nutzer quasi immer for free gewesen alles. So, und am Anfang den Gastronomen zeigen zu können, hey, guck mal hier, ne, wir sind halt die Plattform, die jetzt nicht euch monetarisiert, sondern die ersten, die die Nutzerseite monetarisiert und euch dadurch auch besseren Service bieten können, ja, hat bisher für uns sehr gut funktioniert und ist, glaube ich, auch eine sehr faire Lösung, die ich schon am Anfang benannte Win-Win-Situation für beide Seiten schafft und dadurch halt auch, ja, glaube ich, ein sehr guter Marktöffner in Richtung Nutzerseite, aber auch in Richtung Gastronomenseite gewesen ist.
Und jetzt reden wir über die Finanzierungsrunde, die Extension, ja. Die, ja, wie gesagt, du hast gerade gesagt, Opportunität war, aber was hat denn jetzt quasi auf dem Weg zwischen dem letzten Mal, als wir gesprochen haben und heute, dem Ganzen noch so einen Boost gegeben, dass ihr jetzt plötzlich an dem Punkt seid, wo ihr sagt, ach komm, lass noch mal ein bisschen mehr Geld aufnehmen und nicht bis zur eigentlich geplanten Series B dann warten?
Genau, was hat den Boost gegeben? Ich glaube, einerseits, was ich vorhin schon gesagt habe, das, was wir eigentlich seit einem Jahr, anderthalb Jahren erzählen, immer wieder einhalten konnten oder jetzt auch tatsächlich immer so ein bisschen übertreffen konnten. Ich glaube, das ist das beste Argument, was du gegenüber Investoren auch haben kannst.
Aber das klingt ja kalkulierbar. Entschuldige, wenn ich da reingehe. Das klingt ja so, als wäre es quasi geplant gewesen. Ich habe jetzt eher so nach dem Außerplanmäßigen nochmal, wo ihr euch selbst anguckt und sagt, kann ja gar nicht wahr sein, da sind wir jetzt noch schneller als ursprünglich gedacht.
Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen jetzt in der Expansion gerade. Und dann, ich glaube, das Zweite ist so, wir haben jetzt auch das erste Mal sehr offen geteilt, wo es noch so hingehen soll im diesen Jahr, im nächsten Jahr, was auch so die Vision noch ist und was noch kommen kann. Und das jetzt halt nochmal auf eine viel, viel stärkere Basis stützen zu können, ich glaube, das hat das auch nochmal ganz gut verbildlicht, was daraus auch noch werden kann.
Wie, du sagst ja jetzt Internationalisierung, das heißt, ihr habt uns ja auch in München auf der Bits & Brezen mal kurz getroffen.
Ja.
Und da hast du schon erzählt, dass ihr sehr, sehr, sagen wir mal, forsch am Expandieren seid. Da habe ich mich damals schon gefragt, das war ja dann ungefähr im September, Oktober, ob ihr nicht auch Gefahr lauft, dann Fehler zu skalieren. Also das passiert ja dann auch, wenn man zu schnell skaliert, kann es ja sein, man hat seine Blaupause eigentlich noch nicht richtig gefunden und dann wird die auch noch mit so ein paar möglicherweise fehlerhaften Annahmen skaliert. Das siehst du nicht, die Gefahr?
Also ich glaube, die Gefahr, zu schnell zu skalieren, klar gibt es die, aber ich glaube, wir haben über die letzten 18 Monate sehr gut unsere Hausaufgaben gemacht, sehr gut an unseren Funnel gearbeitet und ich glaube, was wir auch vor der letzten Finanzierungsrunde schon ganz gut zeigen konnten, wir sind super effizient. Also wir gucken uns wirklich alle Prozesse an bei uns, die wir haben und versuchen, diese Prozesse zu optimieren. Ich sehe auch Neotaste oder allgemein Company eigentlich, das ist ja wie eine Maschine und da muss halt jedes Rad in das andere passen. So, und wenn da halt ein Rad nicht passt, dann müssen wir halt gucken, dass wir das behoben bekommen, damit wir halt schneller die Maschine anwerfen können. Aber ich glaube, das haben wir über die letzten 18 Monate sehr, sehr gut gemacht. Genau, und jetzt halt in den letzten 6 Monaten mit 3-4 Mal dem Speed, den wir vorher hatten. Das haben wir, glaube ich, auch ganz gut gehandelt. So, und das war, glaube ich, auch eine gute Vorübung für das, was wir jetzt machen können mit den zusätzlichen Ressourcen, einfach nochmal den Speed zu erhöhen.
Lass uns da nochmal kurz hängen bleiben, also nochmal verweilen, weil vielleicht kannst du mal diese Maschine, die du gerade so anskizziert hast, nochmal beschreiben, weil das ist ja schon spannend, welche Zahnräder müssen da ineinander greifen, was sind die Zahnräder, auf die du so guckst, und gerade ist ja auch spannend, du sagst ja gerade, ihr wollt jetzt den Speed erhöhen, vervierfachen, das hält ja auch nicht jede Maschine aus, ne? Also worauf guckst du gerade, was müssen die robusten Teile sein und was ist der Antrieb vielleicht auch?
Ja, also ich glaube, und das hat mich letztens auch jemand gefragt, so, Henrik, was ist das, was du meinst, was ihr am besten gemacht habt in der ganzen Historie von Neotaste bisher? Und ich glaube, das ist Teamaufbau. Also ich glaube, dass Teamaufbau, also für Teamaufbau und Kultur hat man nur eine Chance. Das entscheidet sich ganz am Anfang und das ist halt die ersten zehn bestimmen eigentlich die ersten 40 Leute und so, und die ersten 40 dann irgendwie die ersten 120. Ich glaube, die Kultur, die man am Anfang aufbaut, die entscheidet dann auch so ein bisschen, wie schnell so eine Maschine überhaupt laufen kann, so das auf der einen Seite, und dann, ja, glaube ich, sehr prozessoptimiert zu denken und genau sozusagen erst die Prozesse richtig zu machen, bevor man halt schnell losläuft. Genau, ich glaube, das haben wir bisher sehr gut gelöst, ja.
Auf diesem Schritt 10, 40, 120, wo steht ihr da gerade?
Wir sind jetzt knapp unter 100.
Wow,
genau,
okay.
Also so knapp 90 Leute sind wir.
Ist aber auch ein großes Büro, ne? Das heißt, es will wahrscheinlich jetzt gefüllt werden, ne?
Ja, aber wir sind tatsächlich auch immer noch so knapp 80% remote, also genau, haben einen Teil, der jetzt in Berlin sitzt, genau, aber haben auch noch immer viele Leute remote. Genau, und das funktioniert für uns ganz gut, aber auch da ist, glaube ich, auch so, ne, Kultur, Team, super wichtig, gerade wenn man sehr viel remote ist und so schnell so viele neue Leute dazukommen, ja.
Ich wollte ja eigentlich die Brücke bauen, dass du vielleicht sogar sagst, ihr sucht noch Leute, ich weiß gar nicht, was so ist, ne, aber falls ihr noch Leute sucht, wäre jetzt ein guter Moment, das zu erwähnen, ja?
Ja, dann wir suchen Leute. Nein, nee, wirklich ernsthaft. Das ist, glaube ich, jetzt gerade eine extrem interessante Situation, ja, auch jetzt bei uns reinzukommen. Also wir suchen, gerade hatte ich vorhin auch schon gesagt, also Produktteam, wirklich nochmal sehr gute iOS, Android Engineers, Produktdesigner, UI-UX-Designer besonders, Product Manager, genau, weil wir da jetzt einfach auch nochmal das Produkt deutlich ausbauen wollen. Und ja, genau, ich glaube, die restlichen offenen Stellen, die findet ihr alle bei uns auf der Website. Genau, aber wir werden das Team jetzt auch nochmal vergrößern, genau, um, wie vorhin schon gesagt, einfach nochmal den Speed erhöhen zu können, aber auch die Produktqualität nochmal auf ein neues Level zu bringen.
Und dann sag doch mal was zu diesen ersten 10 Leuten, wenn du sagst, ihr habt da, das war das, was ihr am besten gemacht habt, also worauf habt ihr da geachtet, wie Teamaufbau, Kultur hast du gerade erwähnt, nach welchen Kriterien hast du die ersten 10 Leute ausgesucht?
Ja, ich glaube, jeder hat irgendwie eine spezielle Fähigkeit, also jeder kann eine Sache wirklich besonders gut, so, und dann ist es aber auch, ich glaube, das ist noch viel, viel wichtiger als jetzt irgendwelche Uni-Abschlüsse oder was weiß ich was, sondern dass diese Person einfach zu 100% hinter der Idee, hinter der Vision steht und dafür wirklich alles geben würde, weil das ist das, was nachher abfärbt auf die 5 bis 10 Leute, die dann unter der Person wieder arbeiten. Und ich glaube, wenn man das einmal am Anfang geschafft hat, dann geht es halt immer weiter runter und verankert sich halt immer weiter in der Organisation. Und das würde ich immer vorziehen. Also dieses Feuer für die Idee, für die Vision würde ich immer einem vielleicht noch besseren Ausbildung vorziehen. Ja, genau, weil es einfach dann abfärbt auf die Leute darunter. Ja.
Was ist das, was du besonders gut kannst?
Also wenn ich eine Sache sagen muss, ist, glaube ich, ja, die richtigen Leute zusammenbringen. Und ich glaube, auch aus den Leuten 100% oder 110% rausholen zu können von dem, was sie können. Genau, und ich glaube, das sollte auch die Aufgabe sein von zumindest einen der Gründer, dass man, ja, weil nachher, wenn man was Großes bauen will, man schafft es, man wird es niemals alleine schaffen, man wird es niemals mit 5 bis 10 Leuten schaffen. Nachher brauchst du viele gute Leute und du musst einfach viele, viele Ressourcen zusammenbringen. Also ich sehe immer so ein Startup auch wie eigentlich so ein Puzzle. So, und nachher hast du vielleicht am Anfang, wenn du startest, keine Ahnung, so ein 100er Puzzle, dann hast du vielleicht 20 davon, dann musst du die anderen 80 noch irgendwo zusammensuchen. Genau, und das ist, glaube ich, so die wichtigste Aufgabe von einem Gründer auch.
Ist ja, glaube ich, dein zweites Unternehmen schon, ne? Gibt es denn da im Vergleich jetzt zum ersten Unternehmen Fehler, die man nicht mehr macht, wenn man es zum zweiten Mal macht?
Ja, sicherlich. Genau, da muss man auch sagen, also das ist halt das erste Venture-backed Startup, also die erste Firma komplett gebootstrapped. Das ist auch schon nochmal ein Unterschied. Aber ja, ich glaube auch dieses schon mal unternehmerisch tätig gewesen zu sein, schon mal Leute angestellt zu haben, auch schon mal Leute entlassen zu haben, Leute geführt zu haben. Das sind sicherlich Sachen, wenn man die das erste Mal macht, wo man ja Sachen vielleicht auch noch anders macht. Genau, aber ich glaube, jetzt mit ein bisschen Erfahrung und vielleicht auch nicht mehr Anfang 20 zu sein, hat sicherlich auch große Vorteile, ja.
Ist das denn eigentlich hinterher, was ihr jetzt macht, irgendwann dann nur noch eine Frage des Geldes? Also wenn man sich jetzt mal so an diese Daily Deal, Groupon, City Deal Schlacht damals erinnert, das war ja eigentlich, da ging es ja wirklich nur noch um große Runden, Akquisitionen, also anorganisches Wachstum zum Teil auch. Schnelle Expansion, da seid ihr jetzt auf dem Weg schon. Also kommt dann irgendwann der Punkt, wo man wirklich eigentlich nur noch das Ganze mit Geld vollpumpen muss und das wird dann quasi ein globales Unternehmen?
Jein, ich glaube, was man auf jeden Fall schaffen muss, also es ist nachher trotzdem Produkt viel. So, ne? Wie gut ist das Produkt und wie gut zahlt auch das Produkt auf das Wachstum ein? Also ich glaube, nachher, was man auch schaffen muss, ist halt organisches Wachstum. So, ich glaube, das haben wir bisher auch gut gezeigt, dass die Leute, das ist das, was ich am Anfang mit User Love meinte, Leute finden scheinbar unser Produkt so gut, dass sie anderen Leuten davon erzählen, was mittlerweile den Großteil unseres Wachstums ausmacht. Und ich glaube, da noch besser zu werden, plus halt wirklich, wie gut findet der Nutzer sich auf der Plattform zurecht und weiß ja immer, was er dort machen kann, wenn wir jetzt in die Richtung gehen, weitere Features. So, ich glaube, da gibt es einen Riesenunterschied. Ich glaube, dass wir da schon den ersten ganz, ganz großen Schritt gegangen sind. Aber das ist, glaube ich, andauernd. Und dann ist es, glaube ich, auf der anderen Seite nachher auch weiter effizient. So, wie effizient kann man eigentlich Partner auf die Plattform bringen? Wie effizient kann man eigentlich Nutzer auf die Plattform bringen? Weil wenn man das doppelt so effizient schafft, braucht man nur die Hälfte des Geldes und hat halt einen enormen Vorteil den anderen Playern auf dem Markt gegenüber. Genau, und wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleichen müsste mit jemandem, der jetzt nochmal irgendwie in dem Bereich startet, so, ich glaube, es sind einfach ganz, ganz viele Fallstricke, die man ja erstmal hat, bevor man überhaupt so an den Punkt kommt, dass man sowas skalieren kann, was du vorhin ja auch meintest, ne? So dieser Mittelweg zwischen so, wie schnell skaliert man eigentlich und wie viel Altlasten hat man eigentlich auch noch, weil man vielleicht noch nicht alle Prozesse optimiert hat. So, und ich glaube, es ist schon immer noch Mittelding. Ja.
Ist denn eigentlich, sag mal, die Nutzer, die ihr habt, sind die hinterher für Restaurants eigentlich so die optimalen Nutzer? Ich habe mich jetzt nur gefragt, wen ihr eigentlich adressiert. Wahrscheinlich sind die doch so größtenteils eher so unter 30, ne? Und wahrscheinlich dann eben doch ein bisschen, sag mal, Restaurantfremder eigentlich eher so auf der Suche nach vielleicht guten Gelegenheiten. Ist das der Nutzer, den ein Restaurant langfristig bei sich begrüßen kann und wird?
Ja, die größte Nutzerschaft ist bei uns 25 bis 35 und dann ist es wirklich sehr abfallend in alle Altersgruppen. Und dann, ich glaube, es würden nicht so viele Restaurants bei uns auf der Plattform bleiben, wenn sie nicht mit den Nutzern zufrieden wären, die wir vorbeischicken. Genau, von daher sind wir da sehr zufrieden mit unserer Nutzerschaft und scheinbar auch unsere Restaurants.
Und müsst ihr das eng pflegen? Also ist das sag mal, die Restaurantbeziehung? Du hast gerade gesagt, 500 in Berlin zum Beispiel. Sind da jetzt Leute in Berlin unterwegs, die quasi die ganze Zeit irgendwie auch so das Ohr an den Schienen haben und versuchen rauszubekommen, ob da Dinge noch nicht richtig laufen?
Also wir haben in verschiedenen Städten Leute, die dort unterwegs sind. Meistens eher in neuen Städten, weil ja die Kontaktpflege zu unseren Bestandspartnern, die geht dann eigentlich eher über das Backoffice bei uns. Und da ist tatsächlich, das ist auch etwas, was sehr automatisiert ist, wo wir halt auch über die letzten, besonders jetzt 6 Monate, gute Funnel eingerichtet haben, ja, wo halt nicht viel Manpower reinfließen muss.
Mhm. Ja, spannend. Dann sag nochmal ganz kurz, so größte Challenges jetzt für euch. Also schnelle Expansion habe ich verstanden, aber was außerdem, also Teamaufbau hast du schon gesagt, ja. Was sonst noch?
Ich glaube, die richtigen Leute an die richtigen Themen setzen. Deswegen guck gerne nochmal auf unsere Website oder Jobs. Nee, aber ich glaube wirklich, also jetzt wenn wir jetzt den Speed nochmal erhöhen wollen, das mit der gleichen Effizienz fortzuführen und dann Frage, die du eben auch gestellt hast, so, ne, ist es nachher nur ein Game, da möglichst viel Geld drauf zu packen? Ich glaube nicht, weil nachher, glaube ich, brauchst du immer noch die richtigen Leute, die jetzt die richtigen Entscheidungen treffen, zum Beispiel auch produktmäßig. So, ne, was machen wir eigentlich wann und wie machen wir das Ganze? Und dann ist, glaube ich, nachher auch die Qualität des Produkts einfach ausschlaggebend. Von daher glaube ich, dass die beiden größten Challenges weiter effizient bleiben und den nächsten Step mit dem Produkt machen.
Mhm. Bin jetzt gerade auf der Webseite von euch, so richtig viele Developer sehe ich gar nicht. Ich sehe Sales vor allem, ne? Also, aber ich habe rausgehört, ihr wollt auch ins Produkt investieren.
Ja, genau. Wahrscheinlich werden die bis morgen noch online gestellt.
Okay, cool. Super, du. Henrik, dann mit meinen Fragen sind wir, glaube ich, eigentlich durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Ich glaube nicht. Ich würde sagen, wie beim letzten Mal, wer es noch nicht gemacht hat, jetzt Neotaste-App runterladen und die coolsten Restaurants in deiner Stadt und viel weiter im Internet denken.
Sehr cool. Und dann sprechen wir uns wahrscheinlich spätestens so in, was nicht, 6, 7, 8 Monaten.
Gucken wir mal. Eigentlich nicht geplant, aber...
War ja jetzt auch nicht geplant. Ja, genau. Nee. Cool, dann Glückwunsch nochmal, ne? Und bis zum nächsten Mal.
Ja, super, Jan, danke, vielen Dank dir.
Ciao.
Bis dann, ciao.
Hi, hier ist Kira vom Content-Team. Hast du spannende und aktuelle Neuigkeiten, die du mit uns und der Startup-Szene teilen möchtest? Dann reiche deine Pressemeldung ganz einfach bei uns ein. Wir überprüfen nicht nur jede eingereichte Meldung darauf, ob sie für unseren Content relevant ist, sondern laden sie auch auf unsere Plattform hoch, sodass sie für die ganze Startup-Welt zugänglich wird. Unter www.startupinsider.de/Pressemeldungen kannst du deine Pressemeldung hochladen und sogar mit deinem Startup-Profil verknüpfen. Dort findest du auch noch weitere Informationen dazu. Wir freuen uns auf deine Beiträge.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.